beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Herr, lehre uns beten. Wie ist das nur gemeint? Vielleicht so, kommt ein verstorbener Pastor vor die Himmelstür und muss erstmal warten. Das ist er nicht unbedingt gewöhnt. Direkt nach ihm kommt aber ein verstorbener Busfahrer und wird direkt reingelassen. Beklagt sich der Pastor, warum muss ich warten? Ich bin doch vom Fach. Antwortet Petrus, wenn du predigst, schlafen alle. Wenn er Bus fährt, beten sie. Herr, lehre uns beten. Ist diese Frage der Jünger tatsächlich so gemeint? Nein. Erste Erkenntnis des Predigtextes. Natürlich nicht. Lukas berichtet in seinem Evangelium, das haben wir eingangs von Reinhold Fey gehört, dass sich Jesus immer wieder zurückzieht, um zu beten. Es scheint so, dass er gerade dann, wenn er wenig Zeit hat und im Stress ist, besonders viel betet. Im Gebet tankt er sozusagen all die Kraft, die er braucht, all die Erkenntnis. Im Gebet lebt er seine Beziehung zum Vater. Vielleicht meint Martin Luther genau das, wir können das oben lesen. Er sagt, ich habe so viel Arbeit, dass ich nicht auskomme, ohne täglich mindestens 3 Stunden meiner besten Zeit im Gebet zu widmen. Das ist doch mal eine Ansage, oder? Ich habe so viel Arbeit, dass ich nicht auskomme, ohne täglich mindestens 3 Stunden meiner besten Zeit dem Gebet zu widmen. Ihr Lieben, die Jünger von Jesus haben sicherlich bemerkt, dass Jesus anders betet. Anders betet, als man das so eben macht in der Frömmigkeit, als man das so gelernt hat. Sie sind fragend geworden. Sie wollen wissen, was das Besondere am Gebetsleben Jesu ist. Darum bitten sie, Herr, lehre uns beten. Sie sind interessiert. Sie haben einen Hunger danach zu beten. Herr, lehre uns beten. Nein, natürlich nicht aus Angst heraus oder um irgendetwas damit zu bezwecken. Herr, lehre uns beten, ein echter Wunsch, ja, von frommen Juden, die beten konnten. Die Juden, das waren keine Gebetsanalphabeten. Und dann berichtet Lukas von der Gebetsschule Jesu, von dem Vater unser. Kurz und knackig und doch so unendlich tief und weit. Du als Gebetsprofi, der du hier heute Morgen sitzt, hast vielleicht tausende Male gebetet, vielleicht das Vaterunser auch. Bist du bereit für Jesu Gebetsschule? Oder soll alles beim Alten bleiben? Wir wissen das doch eh. Ich wünsche uns heute Morgen, dass wir Jüngerinnen und Jünger Jesu werden und diese Frage ganz neu stellen, vielleicht ganz neu hinhören. Was Jesus darauf antwortet, auf die typische Frage seiner Jünger, Herr, lehre uns beten. Und sie wussten das doch, wie das geht. Jesus antwortet seinen Freunden und auch uns, so sollt ihr beten. Das ist seine Antwort. Und dann springen wir ins Matthäusevangelium, in die etwas längere Fassung des Vaterunsers. So sollt ihr beten. Das kann ja zweierlei heißen. Erstens in diesen Worten, durch diese Worte oder aber auf diese Weise und in diese Richtung. Und ich möchte euch Mut machen, beides heute zu hören. Einerseits die Worte, die Jesus spricht, immer wieder zu kauen. Das Gute an Nahrung ist, wenn sie reichhaltig ist und wir sie kauen, haben wir was davon. Die ganzen Nährstoffe werden frei und wir werden satt. Und das andere ist eben auch zu verstehen, was Jesus in diesem Vater unser meint. Und er beginnt das Gebet mit unser Vater im Himmel. Ja, darüber habe ich letzten Sonntag gepredigt, über meinen vielleicht kürzesten Predigtext. Vater, Amen. Interessant ist es schon, dass der Zugang zum Gebet nicht über das diffuse Wort Gott kommt. Gott, G-O-T-T, ist ja für jeden was anderes. Gott, du großes, unbeschreibliches Wesen. G-O-T-T ist ja auch kein Name Gottes. Es ist ein Allerweltsbegriff. Für ein nicht zu definierbares Etwas, das sich jeder von euch anders vorstellt. Irgendwo droben im Himmel, vielleicht über den Wolken. Für den einen ist Gott so, für den anderen vielleicht ganz anders. Und beim Raten, wer wohl Gott ist und wie wohl Gott ist, da macht Jesus nicht mit. Er kennt den, zu dem er betet. Das ist ein ganz großer Unterschied. Er ist ja schließlich sein Vater. Also nimmt er uns mit hinein in diese Beziehung zwischen Vater und Sohn. Und so beginnt er das Gespräch ganz intim. Abba, Papa. Jesu Gebetsschule ist intim. Ja, sie ist wegweisend, nicht beliebig und unpersönlich. Und dann beginnt diese Gebetsschule, und was mich in der Vorbereitung stutzig gemacht hat, das ist keine Gebetsschule, das ist eine Bittschule. Es werden 7 Bitten geäußert an Gott. Da ist nichts von Dank. Ich finde auch keine Anbetungszeit darin. Eine Bittschule. Vielleicht lassen wir uns inspirieren von dieser Bittschule, wie wir bitten können. Eine Bitte, die plötzlich unsere gesamte Existenz öffnet. Und sie ermöglicht dann Anbetung. Sie ermöglicht Intimität. Und er sagt, so sollt ihr beten. Jesu Gebetsschule oder eine Schule des Bittens. Und dann wird deutlich, dass der Mensch von Gott her zu verstehen ist. Das ist vielleicht eine der wesentlichen Erkenntnisse im Gebet. Jesus beginnt nicht mit: Herr, ich habe heute Folgendes vor. Erstens das Treffen, zweitens mir fehlt dieses und jenes. Sondern er knüpft und beginnt beim Vater und öffnet dann unsere Perspektive für Gott. Der Mensch, so Jesus, ist nur von Gott her zu verstehen. Unglaublich, oder? Also wenn du dich kennenlernen willst, dann lerne deinen Schöpfer, deinen Vater im Himmel kennen. Und darin sind alle deine Sorgen, alle deine Nöte, alle deine Bitten aufgefangen. Jesus betet: Vater unser im Himmel, dein Name werde geheiligt. Ja, was ist denn das, Gottes Name? Schon Mose hatte versucht, aus dem brennenden Dornenbusch eine verwertbare Information zu bekommen, zu entlocken, um zu sagen: Der Gott mit dem Namen hat mich zu euch geschickt. Gottes Antwort war zugleich Zusage und Verweigerung in einem. Ich bin, der ich bin, so stellt er sich vor. Ich bin für dich da. Also der Name, der schafft ja sowas wie eine Möglichkeit der Anrede. Wenn wir den Namen kennen, dann können wir jemanden rufen. Stellt euch vor, ich würde jemanden von euch rufen und würde euren Namen nicht kennen, würde sagen: Du da. Das wird ja keiner wissen, wer da gemeint ist. Der Name schafft eine Möglichkeit, jemanden anzurufen. Er schafft eine Beziehung. Der Name schafft eine Beziehung. Und auch das schafft der Name, dass wir über die Person verfügen. Wenn wir durch die Stadt gehen und jemand ruft Martin, ich drehe mich um. Gott stellt am brennenden Dornbusch eine Beziehung her. Er kann angerufen werden. Denn was bei Mose mit der Namensgebung "Ich bin für dich da, ich werde für dich da sein, ich bin der ich bin" begonnen hat, ihr Lieben, das kommt bei Jesus ans Ziel. Gott wird Mensch. Gott wird ganz menschlich anrufbar. Er bekommt den Namen Jesus. Man kann ihn anfassen, hören, sehen. Jesus drückt das in Johannes 17, Vers 6 in seinem ganz intimen Gebet, in diesem hohen priesterlichen Gebet aus, zwischen ihm und dem Vater. Er sagt zum Vater: Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Das bezieht Jesus auf sich. Unser ehemaliger Papst Josef Ratzinger schreibt dazu, wir können das an der Wand sehen: Was am brennenden Dornbusch in der Wüste des Sinai begann, vollendet sich am brennenden Dornbusch des Kreuzes. Gott ist nun wirklich in seinem menschgewordenen Sohn ansprechbar geworden. Er gehört in unsere Welt hinein. Er hat sich gleichsam in unsere Hände begeben. Aber damit kann der Name Gottes missbraucht, ja, und Gott beschmutzt werden. Es ist Millionen Male bereits passiert. Der Name Jesu wurde für gottlose Zwecke missbraucht, für eigene Zwecke verwendet. Darum die Bitte im Vater unser: Vater im Himmel, nimm die Heiligung deines Namens selbst in die Hand. Es ist eine Bitte, die uns Gebetsprofis mit einschließt, die uns bewahrt vor diesem Plappern, das Jesus vorwegsetzt vor dem Vater unser. Herr, lehre mich, wie ich mit dir reden kann. Du heiliger Vater, du Ursprung des Lebens, hilf mir, deinen Namen nicht für meine Zwecke zu instrumentalisieren. Dein Name werde geheiligt. Merkt ihr, das ist eine seltsame heilige Spannung, die wir hineingenommen werden. Einerseits die Intimität des Papa, des Vaters, eine Anrede, die die Juden nicht gewagt haben, und gleichzeitig das Hineingenommenwerden in diese Beziehung des heiligen Gottes. Dein Name werde geheiligt. Ja, dafür muss Gott selbst sorgen. Wir sind eher für das Gegenteil zuständig. Dein Name werde geheiligt. Und die zweite Bitte, dein Reich komme. Auch bei der zweiten Bitte lenkt Jesus unseren Blick auf den Vater. Ja, und auf das Reich des Vaters. Das ist die Ausrichtung Jesu im Gebet. Nur wenige Verse nach dem Vaterunser, also sogar im gleichen Kapitel in Matthäus 6, also direkt nach der Gebetsschule, sagt Jesus: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Das Reich Gottes ist Jesu Priorität. Was ist deine Priorität? Was ist unsere Priorität? Jesus beschreibt sich in den Evangelien sogar als das Reich Gottes in Person. Wo er ist, da ist das Reich Gottes. Darum ist die Bitte, dein Reich komme, immer auch eine Bitte: Herr, gib mir ein hörendes Herz. Gib mir Augen, die was taugen. Ein Theologe schreibt dazu: Um das Reich Gottes zu bitten, heißt, zu Jesus zu sagen: Lass uns dein sein, Herr. Lass uns dein sein, Herr. Durchdringe uns, lebe in uns, versammle die zerstreute Menschheit in deinem Leibe. Dein Reich komme. Mit dieser Bitte sagen wir: Herr, auch zu uns soll dein Reich kommen. Auch unter uns soll es geschehen. Deine Saat gehe unter uns auf, in unserem Leben, in unseren Ehen, in unserer Gemeinde, ja, in unserer Arbeitsstelle, überall in dieser Welt. Dein Reich komme. Und dann die dritte Perspektive, von Gott her zu denken, deine ganze Existenz von Gott her zu denken. Dein Wille geschehe, und zwar wie im Himmel, so auf Erden. Dein Wille geschehe. Wisst ihr, viele Menschen plagen sich mit einem falschen Gottesbild von einem harten und gnadenlosen Gott ab. Wer Gott nicht als Vater oder als Papa, als Abba erfahren hat, der wird an der Stelle ganz große Schwierigkeiten haben, das zu bitten. Denn Gottes Wille soll ja geschehen. Der Wille eines Strengen? Einer Person, die es nicht gut mit mir meint? Nein, der Wille Gottes soll geschehen, und zwar hier auf der Erde, wie er bereits im Himmel geschieht. Das Wesen des Himmels ist es doch, dass dort Gottes Wille geschieht. Das ist doch Himmel. Und so wenig wissen wir über den Himmel, aber das, was wir wissen, das ist doch das, dass Weinenden ihre Tränen im Himmel abgetrocknet werden. Da wird es keine Schmerzen mehr geben, noch kein Leid, kein Schreien. Gottes Licht, Gottes Gegenwart wird unsere Sonne sein, ohne Schatten, ohne Mühsal. Es herrscht Freude im Himmel, beschreibt Jesus. Wenn Menschen hier auf der Erde umkehren, wenn sie Buße tun, wenn sie zurückkehren zum Vater, die Menschen werden im Himmel nicht mehr im Schweiße ihres Angesichts für ihren Lebensunterhalt arbeiten müssen. Gottes unmittelbare Nähe für sie wird alles sein. Hört ihr noch die Jahreslosung im Ohr? Dir nahe zu sein ist mein Glück. Gott nahe zu sein ist mein Glück. Es gibt tiefe, gelebte Einheit im Himmel. Nichts kann diese Einheit zerstören. Schuld und Sünde werden uns nie mehr quälen. Klaus Douglas formuliert das folgendermaßen: Der Himmel ist ja nicht ein Zustand, in dem wir uns tränenerstickt in frommer Ergebenheit in die unbegreiflichen Wege Gottes fügen, sondern etwas Leichtes, Begehrenswertes, Schönes, und zwar gerade deswegen, weil dort Gottes Wille ungetrübt geschieht. Wir beten mit dieser Bitte um himmlische Zustände auf Erden. Gleichzeitig verpflichten wir uns selbst, unseren Teil dazu beizutragen. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wisst ihr, das ist eine Bitte voller Sehnsucht und Hoffnung gleichzeitig. Eine Bitte, die diese Erde niemals aufgibt, die deine Nachbarn niemals aufgibt, deine Familie niemals aufgibt. Eine Bitte, die unsere Herzen öffnet und uns aufstehen lässt, mitzumachen, dass Gottes Wille geschieht. Drei Bitten am Anfang des Vaterunsers, merkt ihr? Und wir sind mittendrin, wenn es um Gott geht. Du bist mittendrin, wenn es um Gott geht. Drei Bitten, in denen Gott, sein Name, sein Reich und sein Wille im Fokus stehen. Und dieser Einstieg ins Gebet richtet uns aus. Was für ein Gebet.